Thema heute: sei stark und mutig, geh in neues Land. Also, wer hat nicht schon Neuland erleben müssen? Nicht nur der Pfarrer Maisinger von Oberhausen in die südliche Region Deutschlands und nicht nur der eine und andere, der von der Arbeitszeit in den Ruhestand ging. Auch ein Georg, der in der Musikschule ist in Essen, der hat sicher eine andere Heimat gehabt. Und jetzt ist er da. Neuland, Großstadt, Studium. Viele Menschen, manches anders, als es bisher war. Und Neues kann ja auch mal wunderschön sein, so ein Nervenkitzel. Den hatte ich zum Beispiel, als es hieß, jetzt geht's wirklich nach Papua-Neuguinea. Und da war ich schon richtig gespannt, was jetzt wieder noch kommt und neu kommt. Und ich muss wirklich sagen, manches von diesen Dingen, die da ganz plötzlich kamen, schon gleich in den ersten 2 Wochen, die waren für mich eine totale Herausforderung. Ich sag nur eine. Ich bin mit unserem technischen Missionar dabei, diese Fliegengitter an die Fenster zu nageln, die Wellbleche zu streichen und all das Zeug zu machen, damit die internationale Konferenz der Liebenzeller Mission dort auf Manus stattfinden kann. Und dann kriegte ich nach 7 Tagen so ein Papier in die Hand gedrückt, Supervisor of the Kitchen for the General Conference of Liebenzell Mission. Also, ich soll der Supervisor von der Küche sein. Und da sind 150 Menschen zu bekochen und zu bedienen. Und das für eine ganze Woche. Und da bist du gerade mal eine starke Woche da. Du hast weder Ahnung von Kultur, du hast keine Ahnung von, wie kocht man da. Wie kauft man ein? Wie organisiert man? Ach, du liebe Zeit. Ich las den Zettel und dachte, als allererstes ganz schwäbisch, die sind verrückt. Das geht doch gar nicht. Also da kann ein Nervenkitzel auch zur großen Aufregung werden. Ja, neues Schultern. Aber ich muss noch dazu sagen, da war eine Frau auf der Insel, die hat den Zettel auch gelesen. Die war nämlich im Kirchenbüro beschäftigt. Die sprach mit ihrem Mann und hat gesagt, das kann die doch gar nicht leisten. Und dann sagte sie zu ihrem Mann, Polleherrn, könntest du dir vorstellen, dass ich das mache und sie ins Schlepptau nehme? So wurde es dann und ich lernte wahnsinnig viel. Da war eine Frau, die hat ganz praktisch gedacht, auch wenn die einen Hammer in der Hand hat und Fliegengitter annagelt, weiß die noch lange vieles gar nicht. Es war gut geworden. Neues Schultern, wie fühlen wir uns? Was macht das mit uns? Und ihr alle habt Beispiele genug. Auch in der Bibel werden uns Beispiele genug genannt. Da muss ein Fischer Petrus plötzlich hören, wie Jesus ihn einlädt. Ich mache dich zum Menschenfischer. Da ist ein Saulus Paulus, der dem Gesetz entlang geht mit aller Intensität und der wirklich alles Gute will für seinen Gott. Und Jesus sieht sein Herz und sieht, wie er bis Damaskus kommt und sieht, wie da auch ein Ananias sitzt und zittert. Und er holt ihn vom Ross und spricht ihn ganz persönlich an. Völlig Neues beginnt. Zunächst ist er blind. Und Gott schickt genau den zu ihm, der auch verfolgt werden sollte und dem auch die Handschellen angelegt werden sollten. Du kannst die ganze Bibel durchblättern, immer wieder Neuland, immer wieder Neues. Und so war es auch für Josua. Josua, er stand vor der größten Herausforderung seines Lebens. Ganz Neues begann. Er soll vorangehen. Er soll die Richtung angeben, nachdem er schon, wie wir es in 4. Mose 11, Vers 28 lesen, von Jugend an dem Mose assistiert hatte und da mitgelaufen und mitgedient hat. Und jetzt soll er den Startschuss geben für alle neuen Aktionen, eine große Last für Josua. Neu in dieses Amt gehen. Bis hierher hat Mose das Volk geführt, alle schwierigen und anderen Startschüsse in neues Land, die hatte bisher Mose gegeben. Und jetzt war Mose auf den Berg gestiegen, hatte die Gebote bekommen und Josua war da auf halber Strecke zurückgeblieben. Und jetzt sollte es anders werden. Mose war nicht mehr da. Die ganze Verantwortung soll nun auf die Schultern des Josua, seinem Nachfolger, gelegt werden. Das war ein Übergang. Vom Mitarbeiter zum Chef, vom vielleicht auch manchmal Mitläufer zum Vorausgeher, von der zweiten in die erste Reihe steigen und dann gleich der nächste große Übergang, nämlich von der einen Seite des Jordan zur anderen Seite. Von 40 Jahre langem Wüstenwandern direkt ins Feindesland. Kanaan war ja nicht ein Niemandsland. Das haben schon die Kundschafter mitbekommen. Da sind die befestigten Städte, da sind die Riesen, da sind die Enakskinder, da ist Reichtum, da ist was gut Organisiertes. Und wir 40 lang eine Art Nomadenvolk durch die Wüste mit jedem Morgen das Brötchenbuffet von Gott gegeben und jetzt dieser Übergang in dieses Feindesland. Aber Josua wusste, unsere Zukunft ist jenseits des Jordan. Wir müssen über diesen Jordan gehen. Was für ein Übergang. Also ich kann mir richtig vorstellen, wie der Josua irgendwo sitzt und auf dieses sogenannte gelobte Land schaut, das Gott seinem Volk versprochen hat. Vielleicht hat er ja seine Arme um seine Knie verschränkt und seine Gedanken sich gemacht und vielleicht auch seinen Ängsten ein Stück freien Lauf gegeben. Gott sieht seinen Berufenen Josua. Gott sieht sie, sieht dich und mich. Er weiß unsere Gedanken. Er weiß, wie viele Querelen in unserem Leben zu meistern sind. Er weiß, was in unserer Gemeinde zu meistern ist, wie viele Übergänge nötig sind, was der nächste Schritt ist und was nötig ist. Gott weiß um alles Versagen und Gott weiß um dieses störrische Volk Israel und um mein Störrischsein. Und jetzt sagt Gott dem Josua etwas ganz Wichtiges. Ich lese das mal in der Neues Leben Übersetzung. Mein Diener Mose ist tot. Geh nun zusammen mit meinem Volk über den Jordan in das Land, das ich den Israeliten gegeben habe. Ich sage dir zu, dass ich schon Mose versprochen habe, wohin ihr auch geht, werdet ihr Land betreten, das ich euch geschenkt habe. Von der Wüste im Süden bis zu den Bergen des Libanon im Norden, das ganze Land der Hethiter, bis zum Euphrat im Osten und zum Mittelmeer im Westen. Das soll euer Gebiet sein. Solange du lebst, wird sich niemand gegen dich behaupten können, denn ich bin bei dir, wie ich bei Mose war. Ich werde dich nie verlassen und dich nie aufgeben. Sei stark und mutig, denn du sollst meinem Volk zu dem Land verhelfen, das ich seinen Vorfahren versprochen und gegeben habe. Sei stark und mutig, gehorche gewissenhaft den Gesetzen, die dir mein Diener Mose gab, Weiche nicht von ihnen ab, damit du Erfolg hast, wohin du auch gehst. Die Worte des Gesetzes sollen immer in deinem Mund sein. Denke Tag und Nacht über das Gesetz nach, damit du allem, was darin geschrieben steht, Folge leisten kannst, denn nur dann wirst du erfolgreich sein. Ich sage dir, sei stark und mutig, habe keine Angst und verzweifle nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin mit dir, wohin du auch gehst. Was für Worte. Dreimal sagt Gott dem Josua, sei stark und mutig. Luther übersetzt das ein bisschen anders. Sei, wie übersetzt das? Sei unverzagt. Geh, weil ich dich schicke. Und mir fiel noch nie so auf, wie als ich mich jetzt da reinknien musste in der Vorbereitung. Sei mutig und sei stark. Er sagt drei Dinge. Einmal sei mutig und sei stark. Es ist alles vorbereitet. Dann sei mutig und sei stark, denn du hast mein Wort. Und er sagt ein drittes, Josua, sei mutig und sei stark, denn ich persönlich bin dabei. Also man kann ja Bibel lesen und vieles überlesen, aber diesmal habe ich es dann, glaube ich, genauer angeguckt. Dreimal dasselbe Wort, sei stark und mutig, mit jeweils anderen Begründungen und Ergänzungen. Sei mutig und sei stark, also im Original hört sich das ja so an, sei stark und mutig, denn du sollst meinem Volk zu dem Land verhelfen, das ich den Vorfahren versprochen habe. Gott hat das Land dem Volk schon vor vielen Jahren zugeteilt. Das fing schon an in 1. Mose 12, wo er den Abraham aus Ur in Chaldäa holt und ich will dich in das Land bringen, ins Land Kanaan. Und das, was Gott verspricht, das bricht er nicht, das hält er auch. So sagt es auch David schon in Psalm 33, Vers 4. Also, wohin du auch gehst, werdet ihr Land betreten, das ich euch geschenkt habe. Und was Günther gelesen hat in 5. Mose 6, 4 bis 13, da heißt es, ihr kommt in ein Land, das ihr nicht bebaut habt. Ihr werdet Gärten haben und Weinberge, die ihr nicht gebaut und bepflanzt habt. Ihr werdet Wasser aus Brunnen haben, die ihr nicht gegraben habt. Vergesst aber dann mich nicht, wenn alles dann gut ist. Und ich dachte so, ist es nicht auch bei uns so? Sind wir nicht die Beschenkten, genauso wie ein Josua, der es von Gott jetzt so nochmal gesagt kriegt? Ganz praktisch, dass wir geboren wurden und wo wir geboren wurden, das haben wir uns ja nicht selbst erwählt und gewählt. Das ist ein Geschenk. Die Natur, die wir erleben, wie sie jetzt im Frühling so aufblüht und im Herbst so anders wird und der Winter etwas kahl aussieht, die Luft, die wir atmen, alles hat Gott uns geschenkt. Die Grundordnungen unseres Lebens, Kindheit, Jugend bis ins Alter, ebenso die Grundordnungen der Tage, der Jahre, Tageszeiten, Nachtzeiten, egal, was du noch dazufügen willst, ein Geschenk von Gott. Kein Mensch kann bestimmen, ob er morgen noch aufwacht. Gestern auf dem Radweg ein junger Mann mit bestimmt keine 22 Jahre liegt da bewusstlos und alle warten, dass der Sanka schnell kommt Und alle staunen, das darf ich da auch noch anhalten, zuhören und dann sagen, lasst uns doch mal erst zum Chefarzt, der Chefärzte gehen, bis der Sanka kommt. Die standen da wie belämmert. Aber es ist ein Geschenk, ob wir leben oder ja, wie lange wir leben. Vergebung hat Gott uns geschenkt, indem er Jesus, seinen Sohn, das Liebste gegeben hat. Die Liebe Gottes, die kann ich mir nicht erarbeiten. Es ist ein Geschenk Gottes. Was wir tun oder tun werden, Gott hat uns die Kraft oder gibt uns die Kraft dazu. Das sagt der Paulus den Ephesern in Kapitel 2 im Epheserbrief, Vers 10. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. Also ich könnte endlos aufzählen, warum ich das tue. Oft sehen wir nur die Herausforderung, wie vielleicht auch ein Josua, die Herausforderung, das, was ich alles zu schultern habe, die Lasten und das fast Unerträgliche. Und Gott nimmt ihn mit und sagt ihm, da ist eigentlich nichts dazu zu tun, sondern tu einfach jetzt, was ich dir sage. Gott ist der Gebende. Ein holländischer Jesuit hat mal gesagt, hier ist nichts zu machen, aber unendlich viel zu empfangen. Und dieser Gott, der der Gebende ist und wir Menschen, die Empfangenden, ich muss sagen, ich habe gelernt bei dieser Vorbereitung für mich, alles Wesentliche im Leben, was du hast, ist geschenkt, ist vorbereitet von deinem Schöpfer. Und das, was meinem Leben Tiefe gibt, ist nicht, was ich leiste, in keinster Form, sondern was Gott mir schenkt als Mensch. Alles Wichtige und Wesentliche, es wurde mir richtig bewusst, das kommt nicht von uns, sondern das kommt zu uns. Wir sind unser Leben lang in allen Wechseln und Übergängen die Beschenkten. Wir kommen eigentlich mit unserem Schöpfer in vorbereitete Situationen. Er hat den Vorfahren schon gegeben, schon versprochen. Und denkt mal an die Kundschafter-Story. Da gehen 12 Menschen los, nicht weil ursprünglich Gott das so gewollt hätte. Ich fand da in 5. Mose 1 zum ersten Mal deutlich geschrieben, weil das Volk drängte, sagte Gott ja und ich schickte dann die 12. Und er schickte ja nicht irgendjemand, er schickte ja Leute, die Verantwortung trugen und Leute, die gut Bescheid wussten in dem, was Gott auch sagte. Und jetzt gehen die und jetzt sehen die, was da alles zu kriegen ist und bringen sogar noch wunderbare Frucht mit. Also solche Trauben würde sich jeder Weinbauer wünschen, in der Größe. Aber jetzt kommt das dicke Aber. Sie kamen zurück und brachten nicht nur die Frucht, sondern aber diese Leute dort, aber diese Feinde dort, aber diese Mächtigen, die Enakskinder, die Riesen, nicht zu meistern. 10 dieser Botschafter, dieser Kundschafter, brachten diesen Report. Und der Kaleb und der Josua, die haben jetzt nicht ihre Augen an dem haften gehabt, was da ist, menschlich gesprochen, sondern sie hatten im Gedächtnis behalten, was Gott gesagt hat. Ich hab's euch gegeben. Sie berichten dann, als 2 neben 10 stehend, fallt nur nicht ab von Gott. Nachlesen in 4. Mose 13. Bleibt bei Gott. Er hat uns doch gegeben. Und sie wurden fast gesteinigt. Wenn du bei Gott bleibst, dann geht es dir nicht immer nur glänzend in dieser Welt. Dann kann es sein, da fliegen auch Steine. Die sind vielleicht anderer Art wie damals bei den Kundschaftern. Aber der Josua, der kriegt von Gott diese Ermutigung. Josua, lass dich weder zur Rechten noch zur Linken schikanieren. Das, was du tust, habe ich euch versprochen und gegeben. Und jetzt geh. Und das Zweite, was er ihm dann sagt, sei stark und mutig, du hast meine Worte. Meine Worte. Der Bibeltext sagt es klar, sei stark und mutig, gehorche gewissenhaft den Gesetzen, die dir mein Diener Mose gab, weiche nicht von ihnen ab, damit du Erfolg hast, wohin du auch gehst. Die Worte des Gesetzes sollen immer in deinem Munde sein, denke Tag und Nacht über das Gesetz nach, damit du allem, was darin geschrieben steht, Folge leisten kannst, denn nur dann wirst du erfolgreich sein. Warum sagt Gott dem Josua, denke drüber nach bei Tag und Nacht, diese Gesetze, diese Worte, die ich dir gebe, sollen nicht aus deinem Munde kommen, die sollst du nicht vergessen. Leiste Folge, du hast meine Worte. Und wenn wir dann manchmal nicht schlafen können nachts, was tun wir da? Grübeln, beten, Liedverse aufsagen, sich ärgern und wundern und über diese ganzen Probleme kreisen wir um uns selbst und dann sind wir manchmal in einem Labyrinth, was uns fast zum Schweißausbruch bringt. Und jetzt sei mal ein Leiter von einem Volk, das ja schon störrisch genug war in der Vergangenheit. Und der Josua war ja der Assistent von Mose lange Zeit gewesen. Und der hatte ja so wahnsinnig vieles mitgekriegt. Der hatte mitgekriegt, wie Moses Berufung war. Der hatte mitgekriegt, wie er diese Gesetzestafeln empfing und wie die da unten im Tal alles an Schmuck eingeschmolzen haben und dann das Kalb angebetet haben, das sie geformt hatten. Er hat auch mitgekriegt, wie er gegen die Amalekiter gekämpft hat und Mose als Beter auf dem Berg war. Und weil die Arme schwer wurden, hat er Aaron und Hur zur Assistenz dazu gekriegt. Er hat mitgekriegt, wie sich die Kinder Korah aufgelehnt haben und wie sie gesagt haben, wäre es nicht besser, zu den Fleischtöpfen Ägyptens zurückzukehren. Er hat mitgekriegt, wie Mose vor Gott lag und im Gebet für sein Volk einstand. Er hat mitgekriegt, die Wassernot, wie Gott zu Mose sagte, schlage den Felsen beim zweiten Mal, sprech zu dem Felsen. Und Mose durfte nicht in das Land, weil er ungehorsam war. Also der Josua hatte ganz vieles mitbekommen und kriegt jetzt nochmal gesagt, bleib bei meinem Wort. Und wie viel Gemeinde Jesu würde gut tun, schlicht und einfach beim Wort zu bleiben? Was glaubt ihr, was da alles aussortiert wird, wenn man beim Wort bleibt? Wenn da steht, Gretel, liebe deine Feinde, liebe die, die aus 8 Nationen kommen und so völlig anders ticken, mit dir unter dem gleichen Dach wohnen. Und wenn du jeden Morgen 50 und mehr Zigarettenstängel vor dem Haus zusammenkehren darfst. Und wenn dann einer sagt, ach, hast du die Hausmeisterstelle übernommen? Und dann sagte ich, nein, aber ich darf dazu helfen, dass es für uns alle schön sein darf hier. Die Stängel waren, ich wusste gar nicht, dass das der Mensch war, der die da immer hingeraucht hat und weggeschmissen hat. Es war fertig. Also manche Begegnung, ja. Aber ich muss jetzt dem keine über die Rübe bürsten und sagen, naja, ich weiß ja nicht, wer da so doof ist und sowas macht. Das hätte ich auch sagen können. Im Effekt, ja, wie man manchmal im Effekt viele Dinge schnell sagt. Du hast mein Wort, das wird dir Leitung sein. Das ist deine Navigation. Wenn du das eingibst, was du als Ziel hast mit deinem Navi, dann bringt das Navi dich dahin. Wenn du das Wort Gottes da eingibst, lieber Josua, dann bring ich euch dahin. Und inmitten der vielen Stimmen dieser Welt ist es sehr wichtig, die entscheidenden Worte zu hören, nämlich Gottes Worte. Du hast mein Wort. Und der Psalmist, der Psalm 119 dichtete, sagt im 104. Vers, dein Wort macht mich klug. Im 105. Vers, dein Wort ist meines Fußes Leuchte, auch in dunkler Nacht. Und wie tut ein junger Mensch gut, sich an Gottes Wort zu halten, schon gleich am Anfang dieses Psalms. Dieses, dein Wort bewahrt mich vor falschen Wegen, vor unguten Schritten und Dingen, die ich tue, wenn ich aus eigener Initiative tue. Also Gottes Worte. Und Gott gab immer wieder Worte. Gott sprach zu Menschen, die mit Fragen zu ihm kamen. Da kommt dieser junge Mann, was muss ich tun, damit ich ewiges Leben bekomme? Und Jesus nimmt den völlig ernst und sagt ihm das Ganze, was er zu tun hat. Und der junge Mann konnte mit dem Brustton der Überzeugung nach seiner Meinung sagen, habe ich alles gehalten von Jugend auf. Und dann sagt Jesus, okay, dann verkauf alles, was du hast und folge mir. Also Jesus macht dem jungen Mann klar, deinen wunden Punkt musst du da angehen. Und dann sagt er, nichts mehr, dreht sich aber um und geht traurig davon. Und Jesus lässt ihn gehen. Er hat jetzt nicht gesagt, na ja, egal wie du läufst, egal wie du machst, jetzt komm, wenn die Gemeindestühle alle voll sind, na ist ja schon recht, ja, wird ja schon noch irgendwann. Nein. Nicht, sagt Gott dem Josua, halte mein Wort und folge dem ganzen kulturellen Treiben in Kanaan. Nein, du hast meine Worte. Und diese ganzen Kanaaniter, die Hethiter und wer da alles wohnt, die sollen durch das, dass du mein Fahnenträger bist und mein Volk leitest, für die Botschafter sein, die dort wohnen. Also, du hast mein Wort. Höre es nicht nur, sondern tue es. Das sagt auch Jakobus, diesen heidenchristlichen Gemeindegliedern im Jakobusbrief, seid Täter des Wortes und nicht Hörer allein. Und Bonhoeffer sagte einmal ganz kurz und knapp, sein, nämlich Gott, ist das Wort und unser ist der Gehorsam. Und er sagt diesem Josua, du hast für alles Neue mit meinem Wort alles, was du brauchst, um erfolgreich zu sein. Das heißt nicht, erfolgreich im Sinne von unserem alles möglichen Reichtum zu bekommen. Aber du wirst mein Volk dahin bringen, wo ich's haben will. Bleibe bei meinem Wort. Du musst nichts erfinden, sondern tue einfach, was ich dir sage, ob dich was bei Tag oder bei Nacht plagt. Bleib einfach bei meinem Wort. Bleib bei meinen Verheißungen. Bleib bei meiner Korrektur. Wie wir schon lasen in der Lesung heute Morgen in 5. Mose 6. Höre Israel. Ja? Und dann tue das, was ich dir sage. Lebe es deinen Kindern vor. Mach es so, dass deine Kinder von dir lernen, wie es geht. Nicht, dass man dann vom Gottesdienst heimfährt und die Kinder da sitzen im Auto und dann hören sie alles Mögliche, was da beobachtet wurde im Gottesdienst, nur hören sie nichts mehr von der Predigt. So sagte mir es ein 14-Jähriger. Und Gretel, und dann soll ich da froh Gott nachfolgen, wenn ich konfirmiert bin, dann höre ich auf. Das ist doch für mich nicht relevant dann. Leb es vor. Ich hatte nicht Eltern, die mir das geistlich vorleben konnten, weil sie selber eine ganz andere Fährte hatten. Die lebten den Schwabenslogan, schaffe, schaffe, Häusle bauen. Und jetzt fand ich Gott über eine ganz andere Schiene und hatte in der Gemeinde meine Vorbilder, in meinem EC, entschieden für Christus, Jugendkreis. Und was habe ich da alles gelernt? Wie lange durfte ich mitlaufen, mitarbeiten, bis Gott sagte, Gretel, und jetzt gehst du und übernimmst die Stafette, so wie jeder von uns in irgendeiner Form die Stafette übernehmen musste im Leben. Also, Gretel, tu, was ich dir sage. Und es wird dir gelingen. Natürlich, es dauerte 10 Jahre, bis meine Eltern kapierten, auch für sie ist Jesus gestorben. Ich habe menschlich gesprochen viel eingebüßt. Aber ich kann ehrlich sagen, ich bin richtig reich. Ich habe das Beste, was es gibt. Den, der Himmel und Erde geschaffen hat, als meinen Ratgeber und sein Wort als meines Fußes Leuchte. Das Hören muss zum Handeln kommen. Und selbst wenn die Apostel in Apostelgeschichte 5 erzählt kriegten, ihr dürft alles tun, nur nicht mehr von Jesus reden, dann sagt der Petrus, der Jesus im Verhör schmählich verleugnet hat, mit dem vollmächtigen Wort von Gott gegeben, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und wir werden unser himmlisches Jerusalem erleben und ja, erreichen dürfen, wenn wir bei seinem Wort bleiben. Also, alles, was du brauchst, Josua, um erfolgreich zu sein, hast du, wenn du ganz bei meinem Wort bleibst. Auch wenn es fürchterliche Aufträge gibt, also wenn man den Auftrag kriegt, mit der Mannschaft 6-mal schweigend, also 6 Tage lang, jeden Tag schweigend, um diese Stadt Jericho zu laufen, da brauchst du schon Glauben. Und beim 7. Tag sollst du rumlaufen und beim 7. Mal die Posaune blasen und Gott tut das, was kein Mensch tun kann. Befestigte Städte einwerfen. Glauben wir noch, dass Gott eine Erweckung unter Muslimen schenkt? Oder glauben wir nur, dass die uns überrumpeln? In wie vielen Gemeinden herrscht vielmehr das, was ich als Zweites gerade sagte, Angst vor denen? Wer traut Gott noch zu? Wer nimmt Gott so beim Wort, dass er weiß, Herr, bei dir ist auch heute nichts unmöglich. Und wenn ich noch so krank bin wie ein Hiob, der alles Mögliche verlor, was er nur besaß, seine eigene Gesundheit, seine eigene Frau sagt, sag deinem Gott ab und stirb. Und der sagt, du redest wie die unvernünftigen Frauen. Und er konnte sagen in seiner ganzen Situation, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Er blieb bei seinem Gott. Und deshalb lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. So sagt Paulus den Kolossern in Kapitel 3, Vers 16. Und ich muss sagen, das ganz Großartige ist, das Dritte, sei stark und mutig, ich bin da. Lieber Josua, ich bin da. Auch wenn alles nur noch heulen und Zähneklappen ist und wenn das Volk unvernünftig ist und wenn noch und nöcher Situationen kommen, die ihr nicht meistern könnt, menschlich gesprochen. Ich bin da. Auch im dunklen Tal, da, wo du weder Weg noch Steg siehst, da, wo du heute keinen Ausweg weißt, da, wo du nicht weißt, wie es ausgeht, ich bin da. Nie mich verändernd. Und Jesus sagt seinen Jüngern, als er sie noch einmal zusammenholte, bevor er zurück zum Vater ging in den Himmel, und etliche Zweifler darunter habend: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und zwischen diesen beiden Aussagen sagt Jesus seinen 12 ganz normalen Handwerkern und anderen, und die Zeloten wären heute vielleicht die kleinen Terroristen, er sagt diesen Leuten, kein einziger Akademiker drunter: Darum, weil ich alle Gewalt habe und euch schicke und immer bei euch bin, darum geht und macht, nicht in eigener Kraft, sondern mutig und stark geht in meiner Kraft. Lasst ihr an meiner Gnade genügen. Gott spricht zu seinen Leuten. Er sprach zu ganz vielen in der Bibel, ich nenne mal nur ein paar wenige. Er sagt zum Isaak eines Tages: Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir, ich will dich segnen. 20 Jahre kinderlos, ist nicht einfach gewesen. Jakob, ihr kennt die Geschichte mit allen Tricks, die er im Leben da hatte, und wo er auch von seiner Mutter noch dazu mobilisiert wurde und motiviert wurde, dann ist er da auf der Flucht. Und Gott begegnet ihm, und da in der Wüste, nicht mehr das Luxuszimmer bei Mama oder Hotel Mama habend, da, wo er völlig allein ist in Angst und nicht weiß, wie lange noch zum Onkel Laban der Weg ist, was wird ihn erwarten, wird er ihn finden, was wird alles sein. Und da trifft Gott sein Wort auf diesen Jakob: Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst. Und ich will dich zurückbringen in das Land, dass ich deinen Vätern geschworen habe. Und es dauerte 20 Jahre mit wie viel Auf und Abs und wie viel Theater und selbstgemachten Ideen, die er schnell durchführte. Aber er kam zurück. Gott spricht, und was Gott versprach dort am Stein, wurde 20 Jahre später. Und deshalb, sei stark und mutig, denn ich bin da. Josua, sieh nicht nur das Schwere, das Herausfordernde, das Negative, das, was dich schon in deinen Jahren der Erfahrung auch belastet hat. Hab deine Gedanken und Augen an mir haften. So wie es Hebräer 12, Vers 2 in meiner neomalanesischen Bibel sagt. Hab deine Gedanken und Augen an Jesus haften, nicht am Dreck der Welt. Das wird dich runterziehen. Aber wenn du deine Gedanken an dem haften hast, der alle Macht und Gewalt hat im Himmel und auf Erden, dann gehst du anders ins Chaos der neuen Woche hinein. Dann gehst du anders in deinen Alltag. Und wisst ihr, mutig und stark, Gott hat's geschenkt, mutig und stark, du hast mein Wort, mutig und stark, ich bin da. Das wurde mir, als ich vor kurzem die Biografie von Wesley las, nochmal ganz neu groß. Der Wesley wurde ja am 17. Juni 1703 in der Mitte Englands geboren. Er war das 15. von 19 Kindern, das muss man sich auch mal vorstellen. Berühmt wurde er als Begründer der methodistischen Bewegung. Und er hat viel, viel erlebt in seinem Leben. Mit 5 Jahren wurde er im letzten Moment aus dem brennenden Haus gerettet. Er war viel als Open-Air-Freiluftprediger unterwegs in England. Er hat garantiert mehr wie 40.000 Predigten gehalten. Sein Leben war ausgefüllt bis zum Ende. Und am 2. März 1791 lag er in London im Sterben. Und ein Freund wachte in seinem Bett, der machte nach Johns Tod den letzten Eintrag in dessen Tagebuch. Und er hat darin beschrieben, wie Wesley gestorben ist. Das war so. Eine kleine Gruppe von Menschen versammelte sich um das Bett von John Wesley. Es war allen klar, dass sein Leben zu Ende gehen würde. Es war ihm auch klar, dem Wesley. Und deshalb bat er seine Freunde, sich um sein Bett zu versammeln, zu knien und zu beten. Und als sie gerade ihr Gebet beendet hatten, bewegte John seine Lippen. Doch er war nicht kräftig genug, die Worte hervorzubringen, die ihm auf dem Herzen lagen. Und alle gingen näher zum Bett, um zu hören, was er flüsterte. Und mit einem letzten Kraftakt sprach er den Satz: "The best of all is God is with us." Das Allerbeste ist, dass Gott mit uns ist. Er bringt uns nicht nur vorwärts in unserem Alltag, er bringt uns ins himmlische Kanaan, wenn wir bei seinem Wort bleiben. Und deshalb nehmt heute einfach mit, stark und mutig, weil Gott gegeben hat, vieles, was ich aufgezählt habe und vieles mehr, was ich nicht aufgezählt habe. Sei stark und mutig und bleibe bei Gottes Wort. Auch wenn du allein stehst, als einer, der Gott liebt. So war es am Anfang, als ich Christ wurde mit 19 Jahren. Und Gott hat die Menschen dazu getan. Was glaubt ihr, wie ich manches Mal da saß und bei der Andacht lesen mir der Schweiß im Rücken zusammenlief? Da sitzt du alleine mit deiner Familie und den Mitarbeitern des Forstbetriebes bei 12 Leuten um den Tisch und jetzt lebe das Wort und sage das Wort. Natürlich musste ich mit Spott rechnen, aber du hast mein Wort und Gott hat den Clan verändert. Nicht von heute auf morgen. Und für viele beten wir heute noch. Und sei stark und mutig, denn Gott ist längst da, wo du hinkommen musst, wo er dich hinführt. Und deshalb, wo immer Gott dich in dieser Woche hinführt, er ist da. Amen.